Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn wir die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gracias.
Zip FM,
ein Projekt der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu Zip FM am Dienstag, den 26. Juli, zusammengestellt von Radio Dreieckland in Freiburg. Durch die Sendung führt Andreas Reimann. Bevor Zip FM im August für einen Monat in die Sommerpause geht, begrüße ich euch noch einmal zu einer Woche mit dem aktuellen Magazin der Freien Radios. Die Themen: der Attentäter von Oslo und sein ideologischer Background. 10 Jahre nach dem Tod Carlo Giulianis in Genua hören wir in Interviews unter anderem seinen Vater. Stresstest zu Stuttgart 21, eine erste Einschätzung von Brigitte Dahlbender vom Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21. Und mit einer ironischen Aktion mischen die Freunde des Wohlstands die Salzburger Festspiele auf. Der mutmaßliche Attentäter von Oslo ist ein fundamentalistischer Christ und er stammt aus dem rechtsextremen Spektrum. Damit gehört er einer politischen Szene an, die in Europa inzwischen weit verzweigt ist, die aber von Behörden und Politik stets verharmlost wurde. Tobias Lindemann von Radio Z in Nürnberg fasste gestern am Montag einige der bisher bekannt gewordenen Informationen zusammen.
Wer ist Anders Breivik? Was hat den 32-jährigen Betreiber einer Gärtnerei dazu gebracht, ein Autobombenattentat zu begehen und in einem Jugendlager 85 Menschen mit dem Gewehr zu töten? Heute, 3 Tage nach seiner Tat, ist noch vieles unklar. Dennoch zeichnet sich immer deutlicher ab, welchen ideologischen Background Breivik hat. Er kam nicht aus dem Nichts, wie es die norwegische Polizei darstellt, der er bisher angeblich nicht aufgefallen war. Vielmehr war Breivik schon seit Jahren auf rechtspopulistischen und fremdenfeindlichen Webseiten aktiv. Er postete Beiträge im rechtsextremen Internetforum nordisk.nu und kann unter seinem Namen 75 Einträge auf der islamfeindlichen Website document.no verzeichnen. Beide Webseiten gehören zu einem weit verzweigten Netzwerk rechtsextremer und rechtspopulistischer Internetplattformen in Europa. Vom klassischen Neonazismus unterscheidet sie, dass sie betont israelfreundlich auftreten, dabei aber vor der Islamisierung Europas und der verfehlten Ideologie des Multikulturalismus warnen. Fundamentalistische christliche Werte und blanker Fremdenhass treffen hier auf einen kruden, protektionistischen Nationalismus. Populärste Website dieser Richtung in Deutschland ist der den Pro-Köln- und Pro-NRW-Initiativen nahestehende Blog Politically Incorrect. Dort ist man bereits um Schadensbegrenzung bemüht. Denn
was er schreibt, sind großenteils Dinge, die auch in diesem Forum stehen könnten.
Weiter hinten ist zu lesen:
ob Breivik an einer psychischen Krankheit leidet, die seither schlimmer geworden ist, entzieht sich unserer Kenntnis.
Tatsächlich ist die Ideologie, die Breivik in einem 1500 Seiten starken Manifest zusammenfasste, kaum von dem zu unterscheiden, was Rechtspopulisten seit Jahren im Internet verbreiten. Ganze Passagen hat er aus entsprechenden Internet-Einträgen im Copy-and-Paste-Verfahren übernommen. Wenig verwunderlich, dass am Wochenende bereits das Gerücht aufkam, Breivik wäre der Autor hinter dem Namen Fjordsman, einem Blogger, der durch seine islamfeindlichen, aber in einem intellektuellen Duktus verfassten Statements in den vergangenen Jahren zu einem Star der rechtspopulistischen Szene geworden war. Erst als der echte Fjordsman sich am Sonntag meldete, wurde dem Gerücht die Nahrung entzogen. Die Nähe zur rechten Internetszene sowie seine ehemalige Mitgliedschaft in der norwegischen Freiheitspartei werden von Rechtspopulisten bereits als, Zitat, konservative Katastrophe gewertet. Schließlich sind diese Parteien und Gruppen seit Jahren darum bemüht, seriös zu erscheinen und somit den Weg in die sogenannte Mitte der Gesellschaft einzuschlagen. Dass ihnen dies gelingen könnte, dafür sind nicht nur die Wahlerfolge entsprechender Parteien in vielen europäischen Ländern ein Zeichen, sondern auch hierzulande der Buchverkaufsschlager eines Thilo Sarrazin. Festzustellen ist jedenfalls, dass Polizei und Verfassungsschutz wenig gegen diese rechte Szene unternehmen. Der Blog Politically Incorrect wurde beispielsweise vom deutschen Verfassungsschutz als unbedenklich eingestuft. Mit der Wahnsinnstat des Anders Breivik könnte es nun vorbei sein mit dem Saubermann-Image der europäischen Rechtspopulisten. Weitere Fragen wirft allerdings der Bezug zu fundamentalistisch-christlichen Verschwörungstheorien auf. Breivik sieht sich als Tempelritter, der für die Befreiung Europas eintritt. Seine Tat ist für ihn Teil eines Kreuzzuges gegen die Überfremdung durch den Islam. Wurden die Gefahren, die durch bibeltreue Radikale für die Allgemeinheit drohen, also sozusagen ein christlich motivierter Terrorismus, bisher nicht erkannt? Wurden entsprechende Tendenzen durch die Fokussierung auf den Islamismus einfach vernachlässigt? Zweifelsohne gibt es weltweit konservative christliche Kreise, deren Weltbild nicht weniger fortschrittsfeindlich, antiaufklärerisch und radikal ist, wie das militanter Islamisten. Mit der Tea Party-Bewegung in den USA greift eine solche Gruppe sogar nach der Macht im einflussreichsten Land der Welt. Dass die rechtspopulistischen Internetaktivisten in Europa sich nicht mit klassischem Neonazismus, sondern unter anderem mit eben dieser Tea Party-Bewegung solidarisieren, das ist eine der unbequemen Wahrheiten, die im Schatten der Anschläge von Oslo nun hoffentlich in den Blickpunkt einer größeren Öffentlichkeit rücken werden.
Tobias Lindemann von Radio Z in Nürnberg über das europaweit verzweigte rechtsextreme Spektrum, aus dem auch der Attentäter von Oslo stammt. Zigtausende Menschen erinnerten am Samstag in Genua an den Tod von Carlo Giuliani. Und sie erinnerten an den Sturm der Diaz-Schule und an all die andere gewalttätige Repression gegen Anti-G8-Demonstrierende vor 10 Jahren. Flavia Mosca-Goretta sprach für Radio Orange in Wien mit Giuliano Giuliani, dem Vater von Carlos, mit Vittorio Agnoletto, dem damaligen Sprecher des Genua Social Forums, und mit weiteren Demonstrantinnen und Demonstranten.
Giuliano Giuliani, Vater von Carlo, der 23-Jährige, der von einer Polizeikugel während der Zusammenstöße getötet wurde.
La ferita è ancora aperta anche perché sulla tristissima vicenda sull'assassinio di Carlo.
Die Verletzung bleibt offen, auch weil über die Ermordung meines Sohns man noch keine Klarheit geschaffen hat. Im Gegenteil wurde es nur gelügt. Deswegen bestehen wir darauf, ein öffentlicher Prozess über den Tod Carlos zu fordern. Die Unklarheiten sind viele. Zum Beispiel, niemand hat in die Luft geschossen, wie ganz im Gegenteil die Berater des Staatsanwaltes behauptet haben. Carlo war nicht in der Nähe des Fahrzeugs der Carabinieri und stellte gar keine Gefahr dar. Noch dazu eine der schlimmsten Sachen. Als Carlo schon am Boden ist, ein Carabiniere schlägt einen Stein auf seinen Kopf. Ein düsterer Versuch, um die Behauptung zu verstärken, Carlo sei von einem anderen Demonstrant getötet worden. Carlo nahm an die Demo wie viele andere Jugendliche teil. Er hatte es vielleicht nicht mal vor. Dann hat er aber die Ungerechtigkeit gesehen, die Black Blocs, die ungestört randalieren und brennen könnten. Und dann die Schläge der Polizei gegen die friedlichen Demonstranten. Er hat sich geärgert und hat, wie viele andere, es versucht, das Recht gegen die willkürliche und ungerechtfertigte Gewalttaten der Carabinieri zu verteidigen.
Contro violenze indiscriminate e ingiustificate dei reparti dei Carabinieri.
Sì, ero qui.
Ja, damals war ich dabei. Ich bin zurückgekommen, weil ich glaube, dass die Tage von Genua 2001 ein wichtiges Punkt dargestellt haben. Und ich finde es auch wichtig, nochmal zu betonen, dass die Ideen, die wir damals hatten, immer noch aktuell sind. Aber für mich war es schwierig, geistig mühsam wieder in Genua zu kommen. Ich glaube, dass ich die Geschehen von Jahre 2001 noch nicht ausgearbeitet habe. Denn damals geschah, was nie zuvor geschehen hatte. Wer dabei war, kann es verstehen. Es ist das erste Mal seitdem, dass ich wieder in dieser Stadt bin. Vorher hatte ich es immer abgelehnt.
Avevo 13 anni, quindi non era il caso che venissi.
2001 war ich 13 Jahre alt. Also, ich war nicht da, aber mein Vater schon. Heute bin ich gekommen, um sozusagen einen Kreis zu schließen. Denn Genua 2001 hat zweifellos etwas Wichtiges für unsere politische Entwicklung dargestellt. Damals sagte man, eine andere Welt ist möglich. Heute bleibt es noch eine große Hoffnung, denn Alternative sehe ich, hands gesagt, nicht. Die Bewegung hat sich sicher viel geändert. Sie hat nicht zuletzt einen höheren Preis wegen der Unterdrückungsmaßnahmen bezahlt. Aber eine andere Welt bleibt immer noch eine Notwendigkeit. Wir haben die Aufgabe, sie zu bauen. Vittorio Nolletto war damals Sprecher des Genua Social Forums.
Sono cambiate tante cose, molte cose. Oggi è un movimento che suo malgrado.
Es hat sich viel geändert. Diese Bewegung musste in kurzer Zeit groß werden. Und sie bringt mit eine furchtbare Verletzung und einen furchtbaren Schmerz. Carlo Giuliani ist heute nicht da. So wie viele Menschen, wie zum Beispiel diejenigen, die in der Kaserne Bolzaneto gefoltert wurden, die sich noch nicht trauen, in dieser Stadt wiederzukommen. Um diese Verletzung zu heilen, braucht man zumindest zwei Sachen. Der sofortige Rücktritt aller verurteilten Spitze der Polizei, Nachrichtendienste und Carabinieri und ein öffentlicher Prozess über den Tod Carlo Giulianis. Heute sagen wir, eine andere Welt ist dringend nötig, denn schon 10 Jahre sind weggeworfen. Damals zum Beispiel sagten wir, Vorsicht, mit diesem Entwicklungsmodell wird man eine furchtbare Wirtschafts- und Sozialkrise erleben. Und genau das ist passiert. Wir hatten auch vorgewarnt, dass man Kriege für die Kontrolle der Energiequellen geführt hätte. Und was ist geschehen? Afghanistan, Irak, Libyen. Heute müssen wir jene Parole zurücknehmen und laut sagen, man muss diese Welt dringend verändern.
E dire è urgente trasformare questo mondo.
Arbeitsstunden hat die Schweizer Firma SMA für ihr Gutachten zu Stuttgart 21 investiert. Das Aktionsbündnis gegen den Bau des unterirdischen Bahnhofs dagegen hat nur wenige Tage Zeit, um die Ergebnisse des Stresstests zu überprüfen. Ursprünglich war am heutigen Dienstag eine Präsentation vorgesehen, Schlichter Heiner Geisler räumte dem Aktionsbündnis nun aber wenigstens bis Freitag Zeit zur Prüfung der Daten ein. Anfangs wollte das Aktionsbündnis seine Beteiligung an der Präsentation sogar absagen. Mittlerweile wird es nun aber am Freitag mit am Tisch dabei sitzen, auch um die Gegenargumente bei dieser Gelegenheit deutlich machen zu können. Brigitte Dahlbender, Sprecherin des Aktionsbündnisses, gab am vergangenen Freitag in Schwäbisch Hall eine erste Einschätzung ab. Dabei äußerte sie gleich zu Beginn auch grundsätzliche Bedenken darüber, wie der Stresstest durchgeführt wurde.
Nun sagen wir, dieser Stresstest ist mit vielen Mängeln behaftet. Und diese Mängel ergeben sich allein schon aus der Intransparenz, aber auch aus bestimmten Punkten, die aus dem Spruch von Herrn Geisler entstammen und den wir auch in den Prämissengesprächen aufgedeckt haben. Zum einen, SMA ist kein Gutachter, SMA ist Auditor. Warum? Die Bahn hat gemeinsam mit SMA einen Fahrplan entwickelt. Die Bahn selbst hat dann den Stresstest durchgeführt. SMA hat dezidiert das Programm zur eigenen Durchführung von Stresstests nicht bekommen. Das heißt, sie mussten immer nach Berlin fahren und durften dort in den berühmten Datenbanken der Bahn, im Datenraum, dann Stresstest-Simulationen sich anschauen und auf dieser Basis bewerten. Wenn wir sagen, SMA hat auditiert, was macht sie? Sie guckt sich Stresssimulationen an und schaut, ob im Grunde genommen Teile des Fahrplans funktionieren, er in sich funktioniert, guckt aber zum Beispiel auch nicht darauf, was passiert mit den Anschlüssen dieses Fahrplans in Ulm, in Heilbronn oder in Karlsruhe. Und sie prüft bestimmte Stimmigkeiten wie Signalabstände, Haltezeiten im Bahnhof und ob es an und für sich funktionieren kann. Und das ist eben keine gutachterliche Tätigkeit. In dem Spruch vom Herrn Geißler steht drin, dass der Stresstest auf der Basis erfolgen soll, dass ein Fahrplan erstellt werden soll mit einer 30-prozentigen Leistungssteigerung. Das ist richtig. Das sagt die Bahn, haben wir erbracht. Sie gehen von 37 Zügen aus, die im Moment aktuell im Kopfbahnhof fahren, kommen auf die 49 und sagen, wunderbar, wir haben 30% Leistungssteigerung hergestellt. Das ist natürlich völliger Käse, weil wir natürlich sagen, und von nichts anderem war während der Schlichtung die Rede, wir gehen nicht von dem aktuell gefahrenen Fahrplan aus, sondern wir müssen natürlich von den grundsätzlichen Kapazitäten ausgehen, die der Kopfbahnhof hat. Und das sind nun mal nachweislich von allen Experten anerkannt 54 Züge, die heute im Bahnhof fahren könnten, wenn denn entsprechend viel Bedarf wäre. Also wenn man für viele Milliarden Euro ein Zukunftsprojekt macht, der in Zukunft den wesentlichen Leistungssteigerungen oder beziehungsweise mehreren Nutzungen des Bahnhofes und des Bahnbetriebs standhalten soll, dann muss man natürlich von der Kapazität des K20, des jetzt existierenden Kopfbahnhofes ausgehen, denn sonst braucht man diese viele Milliarden nicht zu investieren, dann reicht es, den Ist-Zustand zu modernisieren. Die Bahn hat jetzt einen wirtschaftlich optimalen Fahrplan aufgestellt. Das heißt, erstens mal kann man sagen, hat sie uns da schon über den Tisch gezogen. Das könnte man noch sagen, ist unser Problem. Ja, es gab schon gar keine gute Betriebsqualität mehr. Hätte sie aber dann sagen müssen, oh, haben wir auch nicht aufgepasst, dann hätte sie einen vergleichbaren Fahrplan entsprechend dieser Vereinbarung vorlegen müssen. Der müsste dann Premium-Qualität haben. Aber das Gutachten hat auch attestiert, das ist nur ein wirtschaftlich optimaler Fahrplan. Das heißt, er ist betriebswirtschaftlich optimal, der Fahrplan. Das heißt, er ist ein Fahrplan, der der Bahn eine größtmöglichste Betriebswirtschaftlichkeit ermöglicht, aber keine Umsteigequalitäten, kein integraler Taktfahrplan und vieles andere mehr. Das können wir schon sagen. Das heißt also, es ist mitnichten, ohne dass man jetzt die Details des Gutachtens kennt. Es ist mitnichten das erfüllt, was vereinbart war, nämlich eine 30-prozentige Leistungssteigerung zur Spitzenstunde bei guter Betriebsqualität. Es ist einfach nicht erfüllt und das war nicht Grundlage des Fahrplanes, den es zu testen galt, weil dieser Bahnhof mit 49 Zügen das Ende der Fahnenstange erreicht hat. Dieser Bahnhof kann niemals mehr als maximal diese 49 Züge fahren. Und diese 49 Züge, das zeigt das Gutachten schon jetzt und nach erster Durchsicht, sind wirklich auf Kante genäht. Und dieses System wird in sich nicht funktionieren. Sie müssen sich vorstellen, um die 49 Züge hinzukriegen, haben Sie auf den Gleisen im Tiefbahnhof in der Spitzenstunde 13 Doppelbelegungen. Das heißt, das bedeutet immer, an einem Gleis halten zwei völlig getrennte verschiedene Züge hintereinander. Das kann dann auch auf gegenüberliegenden Gleisen an einem und demselben Bahnsteig passieren. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben zur Spitzenstunde jeweils zwei komplett volle, also insgesamt 4 volle Nahverkehrszüge, wo die Leute dann statt in den veranschlagten 4 Minuten Haltezeiten zum Verspätungsabbau in 1,5 Minuten Haltezeiten dann sich 4 Züge entleeren und wieder füllen sollen. Dieses System wird nicht funktionieren. Ich habe vorhin gesagt, das Ende der Fahnenstange rund um Stuttgart 21 ist für mich noch lange nicht erreicht, auch mit diesem jetzt Stresstestergebnis. Und deshalb habe ich, um das auch noch mal ein bisschen deutlicher zu machen, zumindest die ersten zusammenfassenden Seiten des Gutachtens mir mal angeschaut und habe mir aus dem Gutachten noch mal angeschaut, was eigentlich die Gutachter geschrieben haben. Und ich finde da sehr schöne Belege auch für meine Aussagen. SMA sagt selbst, es ist ein rein eisenbahnbetriebswissenschaftlicher Stresstest. Das heißt, natürlich sind nicht als Grundlage in das Bahnbetriebskonzept unsere Forderungen nach integralen Taktfahrplan, guter Betriebsqualität, Umsteigequalitäten, Kundenorientierung eingebaut worden. Und wir können eins schon sagen, wir haben es für Ulm überprüft. In Ulm wird ein ziemliches Desaster mit den Anschlüssen in die weitere Region entstehen, weil nämlich keine Anbindung mehr an Knoten wie Aalen zum Beispiel oder in den südlichen Raum nach Friedrichshafen bei guter Qualität möglich sein wird. Sie haben selbst geschrieben, dass Notfälle oder schwere Störfälle nicht getestet wurden im Stresstest und enden mit dem lapidaren Satz, in solchen Fällen entscheiden die zukünftigen Disponenten entsprechend ihrem Sachverstand und ihrer Erfahrung. So, das heißt also, das wird uns nochmal zusammenzufassen. Es wurde keine gute Betriebsqualität erreicht. Die 49 Züge sind nicht die 30% Leistungssteigerung auf Basis der Kapazität des Kopfbahnhofes. Es ist kein verspätungsabbauender Bahnhof. Es wurden keine Störfall- und Notfallkonzepte simuliert. Es müssen erhebliche Zugbauten geleistet werden, deren Umfang mit Sicherheit mehr als 100 Millionen, wir schätzen, aber das ist jetzt nur grob geschätzt, doch deutlich über 200 bis 300 Millionen Euro schon jetzt liegen werden. Damit sagen wir, ist das Ziel des Stresstestes verfehlt. Denn es kann nicht sein, dass wir für viele, viele Milliarden Euro einen Tiefbahnhof bauen, der mit 49 Zügen weniger als der noch nicht modernisierte Kopfbahnhof heute bereits kann, ja, die dann die Bahnverkehre der Zukunft aufnehmen soll. Das wird er niemals leisten können. Er ist deshalb kein zukunftsfähiges Projekt.
Die Sprecherin des Aktionsbündnisses gegen Stuttgart 21, Brigitte Dahlbender, sie gab am vergangenen Freitag eine erste Einschätzung zu den Ergebnissen des sogenannten Stresstests ab. Der ganze rund 40-minütige Vortrag kann unter www.freie-radios.net angehört und auch heruntergeladen werden. Sie beklagen die Hexenjagd auf Bankmanager. Sie fordern die Anhebung des Pensionsalters auf 75. Und sie verteilen auf einer Messe für Luxusgüter schon mal Robbenbaby-Pastete als besonderen Leckerbissen. Zur Eröffnung der Salzburger Festspiele kommen die Freunde des Wohlstands nun auch nach Salzburg, um eine eigene Version des Jedermann aufzuführen. Die Freunde des Wohlstands sind Teil des aktionistischen Netzwerkes Social Impact. Was sich dahinter verbirgt und welche Ziele sie verfolgen, erklärten sie Matthias Falkinger von der Radiofabrik aus Salzburg.
Die Freunde des Wohlstands werden hierher kommen nach Salzburg, um eine Neuinterpretation des Stücks Jedermann in der Innenstadt aufzuführen, weil die Freunde des Wohlstands wollen darauf verweisen, dass Reichtum jetzt nicht unbedingt ein Grund ist, sozusagen, für den man sich schämen muss. Und wir werden dem sozusagen Rechnung tragen, indem wir den Tod dort sozusagen durch die Innenstadt hetzen. Und wir werden einige Aktionen eben dort stattfinden lassen in der Innenstadt, damit die Leute einfach darüber nachdenken, in welcher Neidgesellschaft wir eigentlich heutzutage leben und wie schrecklich es ist für Wohlhabende, hier sozusagen ihr Dasein zu fristen.
Ihr habt als Freunde des Wohlstands Festspielpräsidentin Helga Rabe-Stadler zur Freundin des Wohlstands 2011 gekürt. Wie hat sie denn auf diese Auszeichnung reagiert?
Sie hat bis jetzt noch nicht geantwortet, aber wir gehen davon aus, dass es einfach der Grund ist, weil sie bisher sehr beschäftigt war. Es hat ja eine hochkarätige Jury aus der Finanzwelt diese Bestimmung getroffen. Es gab nur eine Enthaltung und wir werden sie nächste Woche anrufen. Es wird auch bei der Überreichung die Künstlerin Irmgard Zafir dabei sein, die ihr sozusagen dieses Objekt dann übergibt. Sie bekommt eine Ehrenurkunde und es wird neben der Frau Helga Rabe-Stadler auch heuer noch der Freund des Wohlstands gekürt. Also wir haben da auch wirklich diese Gender-Unterteilung, dass sowohl eine Frau als auch ein Mann zum Freund oder zur Freundin des Wohlstands werden kann.
Ihr seid heute mit eurem Mobile Garden nach Salzburg gekommen. Der Mobile Garden ist ein Stück Schrebergarten auf einem Anhänger. Und er soll die Leute auch dazu animieren, das Grundbedürfnis nach einem eigenen Stück Grün einzufordern. Wie groß ist denn eurer Einschätzung nach das Bedürfnis nach Grün in Salzburg?
Das Bedürfnis nach Grün ist in Salzburg sicher gleich groß wie in anderen Städten. Für Menschen mit einer Stadtwohnung ist es auf jeden Fall da. Und noch dazu in Salzburg, wo es zwar gepflegte Parkanlagen gibt, man damit aber nicht wirklich machen darf, was man will. Also sind die Salzburger herzlich eingeladen, ein bisschen zu garteln bei uns.
Gut, dann hat Salzburg einen neuen Garten, mitten in der Linzergasse. Ihr habt, wie vorher gesagt, zum Beispiel in Salzburg die Aktion mit den Bierdeckeln gehabt, heute die Aktion mit dem Mobile Garden. Wann bezeichnet ihr eigentlich eine Aktion als gelungen?
Gelungen ist eine Aktion dann, wenn wir erstens viel Spaß dabei haben, was wir in der Regel haben. Wenn zweitens es natürlich ein Echo gibt von der Bevölkerung, wenn es Diskussionen gibt, wenn man in Kontakt treten kann mit den Menschen, wenn wir ein mediales Echo haben und im idealsten Fall natürlich, wenn ein Wolf Martin in der Kronenzeitung einen Reim auf uns macht, dann denken wir, ist eine Aktion wirklich gelungen.
Im September organisiert ihr dann in einem Vorort von Linz ein sogenanntes Subversive Camp, wo es darum geht, neue Formen des zivilen Ungehorsams zu entwickeln und zu erproben. Wie wird es denn aussehen, zivilen Ungehorsam zu entwickeln?
Es geht um die Vermittlung von Erfahrungen und vom Wissen, die wir im Zuge unserer verschiedenen Aktivitäten gesammelt haben. Es ist ja nicht so, dass sozusagen Wissen ist Macht, also Wissen bringt Macht hervor, sondern jede Macht bringt ihr eigenes Wissen hervor. Und wir vertreten in dem Fall die Ohnmächtigen. Und wir haben sozusagen das Wissen der Ohnmächtigen, das wir an andere weitergeben. Und das ist für uns dieses subversive Wissen. Das heißt, wir werden in Workshops, Gruppen, dort einfach nach ihrer Problemlage einmal befragen, analysieren und anhand dessen und mit den unterschiedlichsten Erfahrungen, die wir gemacht haben, werden wir dann hergehen und Anleitungen geben für Aktionen, die im Rahmen dieser Leonart, dieses Festivals dann auch stattfinden werden und sozusagen diesen Widerstand oder diesen zivilen Ungehorsam vor Ort auch wirklich erproben. Und es geht in dem Fall auch jetzt nicht primär sozusagen rein um Widerstand, sondern bei Social Impact ist es ganz stark im Vordergrund, dass wir zuerst einfach einmal widersprüchliche Situationen schaffen und dadurch überhaupt einmal zum Nachdenken anregen, dieses Bewusstsein wecken, und eigentlich der nächste Schritt wäre dann genau genommen der Widerstand. Aber der muss von den Leuten selber kommen. Wir sind jetzt keine Gruppe, die jetzt wirklich Widerstand leistet. Wir schaffen genau genommen nur diese widersprüchlichen Situationen.
Und unter welchen Voraussetzungen kann man denn bei diesem Subversive Camp überhaupt teilnehmen?
Man muss ein Anliegen haben, das ist einmal die erste Voraussetzung, und man muss irgendeiner Gruppe zugehören, ein Verein, eine Plattform, was auch immer das ist. Es ist im Prinzip alles erlaubt, Bürgerinitiativen etc. Wichtig ist halt, dass es keine Einzelperson ist, weil diese Aktivitäten, die wir starten, die sollen ja genau genommen diese Vernetzung und Zusammenarbeit fördern. Und aus dem Grund sind Einzelpersonen oder Einzelinteressen jetzt ausgeschlossen. Aber ansonsten kann jeder, der ein interessantes Anliegen hat und als Gruppe sich Gehör verschaffen möchte, daran teilnehmen.
Die Freunde des Wohlstands im Interview mit Matthias Falkinger von der Radiofabrik aus Salzburg. Weitere Informationen bieten zwei Webseiten im Internet: www.unser-wohlstand.com und www.social-impact.at. Und damit sind wir am Ende von CBFM, das heute von Radio Dreieckland in Freiburg zusammengestellt wurde. Am Mikrofon verabschiedet sich Andreas Reimann. Tschüss und einen schönen Abend.